Ja, hallo Colin, wegen der Planung für kommende Saison, also Bundesliga, das können wir verlängern, ja. Also Nils hat auch schon gesagt, der hat wieder Bock auf noch ein Jahr zweite Liga, dann machen wir noch eine Saison Bundesliga hinterher. Jo, danke, bis später, tschüss.
Ich möchte mich bedanken.
Für was?
Dass du ein weiteres Jahr Bundesliga möglich gemacht hast.
Dankeschön.
Es ist ja für mich auch ein Herzensprojekt. Ich sag, wie es ist. Es ist ja, ich fühle mich wohl hier. Ich mag die zweite Liga, vor allen Dingen, seitdem ich nichts mehr damit zu tun habe, ist sie mir noch mehr ans Herz gewachsen.
Ja.
Aber dass du jetzt quasi selber mit ermöglichst, dass wir es nochmal machen können. Danke.
Ich bin ein Mann des Volkes. Ich gebe dem Publikum, was es verlangt, was es will.
Danke.
Ich bin ein Gladiator auf der Bühne der Unterhaltung. Und ob der Daumen hoch oder runter geht, das ist der Weg, den ich einschlage. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Bundesliga. Ja, wir reden wieder über die zweite Liga, auch wenn es keinen Spaß macht, aber es gibt ja noch andere Vereine, des einen freut, des anderen leid und umgekehrt. Womit fangen wir an?
Reden wir über den HSV.
Reden wir über den HSV. Gut, bringen wir das hinter uns. Ich bin richtig sauer frustriert, aber das ist.
Bist du richtig, also wirklich sauer? Ja?
Nee, ich bin nicht sauer. Sauer ist nicht das Fall. Wenn man sauer ist, das ist so ein impulsives Gefühl, was meist nicht lange anhält, was einen so kurzweilig in Wallung versetzt. Ich habe eine tiefgehende Frustration. Eine Frustration, die Wurzeln geschlagen hat. Und in jede Faser meines Fühlens eindringt. Und das hat viel mehr Substanz. Und deswegen kann ich auch nicht durch einzelne Ergebnisse oder kurzfristige Entwicklungen von dieser Frustration befreit werden. Und sie kommt ja auch immer wieder. Und das zu Recht. Das war wieder gegen Kiel jetzt ein Spiel, was kann auch unentschieden ausgehen, aber auf jeden Fall wird's nicht gewonnen und man sagt hinterher hochverdient, sondern das war wieder nix. Nach vorne sind alle Automatismen abhanden gekommen seit dem Trainerwechsel. Hinten hat man mehr Stabilität, aber es reicht am Ende ja trotzdem nicht, auch wenn das Tor für Kiel unglücklich war. Ich habe auch über Twitter ein bisschen gemeckert, weil ich einfach frustriert war. Ein paar Stunden später habe ich überlegt, einen Tweet zu löschen, weil er nicht so...
Ist er noch da?
100% objektiv, es ist noch da, hier fand es auch albern zu löschen. Nee, ich habe einfach nur nicht ein bisschen über die Schiedsrichterentscheidung echauffiert, aber im Nachhinein, daran hat es natürlich nicht gelegen. Aber in dem Moment habe ich gedacht, so, ey, der klammert den und hindert ihn an jeder Einflussnahme. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn das bei jeder Ecke passiert, dann kann mir nicht erzählen, dass das nicht regelmäßig abgepfiffen wird, wenn der Stürmer zum Torwart läuft und ihn einfach so quasi festhält, kann er keine einzige Flanke jemals abfangen, der Torwart. Das heißt, ab dem Zeitpunkt kannst du jede Ecke in Fünfer schießen, weil der Torwart einfach nicht mehr mitspielen darf. So habe ich in dem Moment war ich sauer, aber ich war auch sauer aufgrund der Gesamtsituation. Das hat sich nur Bahn gebrochen. Zurück zum Spiel.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, der HSV hat natürlich damit die letzte Aufstiegschance auch verspielt. Da müssen wir jetzt auch nicht so tun, als wenn es da noch irgendeine Chance gäbe. Rein rechnerisch, Düsseldorf marschiert durch, 6 Siege in Folge. Kiel marschiert durch und St. Pauli hat die 2 Niederlagen umfassende Negativstrecke auch verlassen wieder. Und ist auf Erfolgskurs. So dass du jetzt beim HSV, und das ist vielleicht das einzig Positive, frühzeitig in der Saison anfangen kannst zu planen. Du musst planen, weil der nächste Umbruch bevorsteht. Viele Leistungsträger werden gehen. Ein Benisch wird nicht bleiben, ein Glatzel wird nicht bleiben, Reis wird nicht bleiben wollen. Mal gucken, welchen Markt es für ihn gibt. Ich finde, er hat in den letzten Monaten zu keiner Faser gerechtfertigt, weshalb man ihn mal eine Zeit lang als den besten Spieler der zweiten Liga bezeichnet hat. Und es ist auch absolut verständlich, weshalb die großen Angebote aus der ersten Liga letztes Jahr ausgeblieben sind. Viele Spieler werden gehen, es müssen viele neue kommen, es muss Qualität in den Kader, es muss vor allem auch ein ganz anderes System etabliert werden über Jahre. Ey, Entschuldigung, Leute, ich hole jetzt hier aus, ne? es soll kein Monolog werden, aber ich bin auch echt
Nils, dieses Format ist gegründet worden, weil der HSV in der zweiten Liga war. Wenn Wenn ich jetzt, ist es der Moment, in dem du einen Monolog halten sollst, musst und darfst.
Okay, dankeschön. Die Mannschaft wurde über Jahre in ein 4-3-3 gebaut, was Tim Walter spielen lassen will. Du hast 28 Achter in dem Kader, einen einzigen Sechser und Baumgart spielt einfach ein komplett anderes System. Der wurde einfach mitten in der Saison, nicht in der Winterpause, wo du noch hättest reagieren können, sondern 4 Spiele nach der Winterpause installiert. Passt überhaupt nicht zu der Mannschaft, man merkt das, die finden überhaupt nicht zusammen. Baumgart ist ein Trainer, der mit Flanken arbeitet. Du hast maximal einen Glatzel vorne drin, der aber auch gerne woanders rumturnt, weil er keinen Bock hat, keine Bälle zu kriegen den ganzen Tag. Das heißt, du musst in der nächsten Saison eine komplett neue Mannschaft aufbauen. Du weißt nicht, ob der Trainer bleibt. Du weißt nicht, ob Jonas Bolt bleibt. Du weißt gar nicht, wer die Entscheidung trifft. Das heißt, du kannst jetzt schon davon ausgehen, und das ist kein Pessimismus, dass das wieder eine Übergangssaison wird. Und dann hast du in der Liga natürlich Köln, Hertha, die richtig investieren werden. Schalke muss man gucken. Hannover, vielleicht halt Düsseldorf, wenn sie die Relegation verlieren. Oder derjenige, der die Relegation spielt, kommt runter. Das kann theoretisch auch ein Mainz sein, wird es nicht werden, aber rein theoretisch. Also die Liga wird wieder sehr stark werden. Und es gibt andere Mannschaften, die in der Entwicklung sehr viel weiter sind. Beim HSV hast du das Gefühl, es ist ein Entwicklungszyklus ans Ende gekommen. Und jetzt muss wieder sich neu aufgestellt werden. Und wenn du schaust, wer ist aufgestiegen in den letzten Jahren? Das sind immer Mannschaften, die etwas aufgebaut haben. Über mehr als eine Saison. Und das ist beim HSV jetzt, wie gesagt, an ein Ende gekommen. Jetzt wird wieder was Neues gemacht. Und da muss verdammt viel richtig sein, damit die nächste Saison auch wirklich eine ernsthafte Chance haben, aufzusteigen. Sehe ich gerade noch nicht. Die ganzen Fragen sind nicht beantwortet. Es fängt halt oben an. Wer trifft die Entscheidung? Und Jonas Bolt hat den Verein wirtschaftlich auf jeden Fall, finde ich, ganz gut geführt, aber sportlich die Ziele natürlich nicht erreicht. Und deswegen ist er auch ganz klar auf dem Prüfstand. Ja, das ist sehr frustrierend.
Aber was sind dein Gefühl? Glaubst du, dass Jonas Bolt gehen muss?
Also ich glaube schon, dass nicht nur Fürsprecher im Verein, er hat auch sein Schicksal damals ja auch schon an das von Tim Walter geknüpft. Und ich glaube, dass jetzt der Zeitpunkt ist, wo auch seine Gegner Argumente haben zu sagen, okay, das reicht einfach nicht, weil am Ende ist es das Sportliche, was passen muss. Und das ist in seiner Amtszeit einfach nicht passiert. Das Ding ist, ich persönlich finde schon, dass er viele Dinge im Verein auch richtig macht, dass es eine gewisse Kontinuität gibt und vor allem, dass der Verein wirtschaftlich handlungsfähig ist. Obwohl er jetzt das 7. Jahr in die 2. Liga geht. Und das ist auch nicht selbstverständlich, dass so ein großer Tanker wie der HSV da wirtschaftlich auf Kurs bleibt und sich entwickelt. Das muss man ihm zugute halten. Aber ich glaube, dass er sportlich, reicht das nicht einfach. Die Entscheidung, die er getroffen hat. Und da hat er auch Fehler gemacht. Ganz klar. Und das fängt an mit Tim Walter. Und das hört auf mit der Entscheidung, Tim Walter dann nicht in der Winterpause gehen zu lassen. Wie gesagt. Und das geht weiter mit, dass du dann nicht einen Trainer holst, der mit dem Spielermaterial was anfangen kann. Weil ein Baumgart gar nicht sein System mit diesem Kader umsetzen kann. Und das ist alles, funktioniert halt alles nicht. Aber gut, ich bin am Ende, ich wiederhole mich sonst und habe jetzt auch keine Lust mehr. Wir müssen gleich natürlich über Kiel noch sprechen, das haben sie sich mehr als verdient, kommen wir gleich zu. Und alle anderen Mannschaften natürlich auch, die sie sich verdient haben. Wollt ihr noch was diesem Elend hinzufügen?
45 Flanken.
Ja, auf 45 wen?
45 Flanken waren am Wochenende zu sehen. Und am Ende waren es ja nur noch Flanken, als dann Kiel zu 10. da irgendwie das Ding noch wegverteidigen wollte, weil ausgerechnet Luis Holtby sich die gelb-rote Karte aber sowas von verdient abholt. Aber dann am Ende hatte ich nicht das Gefühl, dass da noch was passiert.
Nein, und das ist der Unterschied zu Tim Walter. Dem konntest du natürlich eine Menge vorwerfen, insbesondere die Seriosität beim Verteidigen. Aber was unter Tim Walter halt funktioniert hat, du hast nach vorne immer was entwickelt. Und die haben sich Chancen erarbeitet und du wusstest, bis zum Schluss, wenn der HSV, wenn nicht abgepfiffen ist, kann noch was passieren beim HSV. Haben sie wieder und wieder unter Beweis gestellt. Und jetzt sind wir in der Situation, dass die Mannschaft sich nicht mal Chancen rausspielt. Ich weiß gar nicht wie. Und auch gegen 10 Mann, gegen Kiel, haben die nichts entfaltet. Keine Wucht, keine Chancen rausgespielt. Da war einfach nichts, da kommt einfach nichts. Und das ist viel zu wenig.
Also schreiben wir das jetzt ab. Der Abstand sind 6 Punkte auf Düsseldorf.
Naja, komm, und plus Torverhältnis. Also, plus Torverhältnis. Wir müssen nicht drüber reden, dass das in irgendeiner Form realistisch ist. Das müsste, das
also gucken wir, lass uns kommen, auch wenn du das nicht magst, aber wir müssen fürs Format schon noch einmal, ja, einmal ein kleines bisschen rumspielen damit. Rechnerisch ist das Ding schwierig, ist fast unmöglich. Das Programm von Düsseldorf sieht halt vor, bei Schalke gegen Nürnberg in Kiel. Und zu Hause gegen Magdeburg am letzten Spieltag.
Und sie brauchen eigentlich nur einen Sieg, wenn ich euch richtig
verstehe. Ja, genau. Und auf der anderen Seite beim HSV haben wir jetzt am kommenden Samstag geht's nach Braunschweig, die nicht schlecht drauf sind, kommen wir noch zu.
Ja.
Dann zu Hause gegen den großen FC St. Pauli, dann bei Paderborn und letzter Spieltag zu Hause gegen Nürnberg.
Genau, also es gibt noch klar, müssen wir machen, ne? Ist auch okay. Wir rechnen auch in anderen absurderen Situationen mal nach, von daher ist es völlig in Ordnung. Aber ich glaube zu 0,0% daran.
Also sagen wir mal so, wenn Schalke das macht, was ich glaube, was Schalke macht, dass sie Düsseldorf schlagen und der HSV macht seine Hausaufgaben, dann kann das auf einmal wieder ein kleines bisschen Geschmäckle. Ja, hör auf damit. Zieh mal das HSV-Trikot aus. Jetzt bleiben wir mal bei dann sind es de facto noch 3 Punkte. Und dann kannst du als HSV schon versuchen, noch in den Kopf von Düsseldorf zu kommen. Aber das ist ja auch alles, was ich in der WhatsApp-Gruppe immer schreibe. Du unterstellst mir da immer irgendwelche Häme. Das meine ich nicht so, weil ich will ja, dass der HSV aufsteigt. Und das ist, der letzte Tropfen, den du hast.
Also erstmal sind es ja 7 Punkte, ne? Also das Torverhältnis ist 1 Punkt. Also sind 7 Punkte, selbst wenn sie 2 Spiele verlieren von den 4. Selbst wenn sie 2 Spiele verlieren und der HSV alles gewinnt.
Aber ich sag immer so, punktgleich am 33. Spieltag sein ist sehr unrealistisch. Aber wenn du das hinkriegst, dann hast du Düsseldorf zu Hause gegen Magdeburg und Hamburg zu Hause gegen Nürnberg.
Was man mal wirklich sagen muss, deswegen bin ich da auch bei dir. Das Problem ist ja auch so ein bisschen die Form. Ich
versuch ein bisschen.
Natürlich, du versuchst da Spannung reinzubringen, aber klar, Düsseldorf hat jetzt am Wochenende zwar auch nicht überzeugt, also nicht mega überzeugt, aber haben es gewonnen. Und der HSV hat unter Baumgart ein wirklich gutes Spiel gehabt, das war gegen Wien-Wiesbaden. Und Wien-Wiesbaden ist somit das schlechteste Team aktuell in der zweiten Liga. Ansonsten haben sie sich in den anderen Spielen wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. Also wie gesagt, dass offensiv alle Mechanismen und Automatismen weg. Flanken um Flanken. Defensiv eine Halbwegstabilität, aber auch nicht genug, um ein Spiel lange 0-0 zu halten. Da deutet halt nichts drauf hin, dass die jetzt in Braunschweig plötzlich die Sterne vom Himmel spielen. Das Einzige, was sie halt noch hoffen können, ist so ein bisschen St. Pauli zu ärgern, weil die ja doch nicht ganz durch sind, wie es wir noch vor 2 Wochen erwartet haben. Aber ansonsten müssen wir jetzt nicht spannender reden, als es ist.
Genau, und da sprichst du das an. St. Pauli jetzt 2-mal in Folge verloren, haben so ein bisschen die Sicherheit des ersten Platzes verlassen, weil jetzt auch Düsseldorf nachzieht und Kiel, sodass eventuell St. Pauli schauen muss, dass sie nicht in die Relegation abrutschen. Nach dieser.
Ja, aber da ist das gleiche umgekehrt in Grün. Ja, da sind es auch 5 Punkte. 5 Punkte, das sind auch 2 Siege. Wenn wir dem HSV nicht zutrauen, dass er 2 Siege auf Düsseldorf aufholt, dann ist es auch andersrum.
Sehe ich ein bisschen anders, weil der HSV muss ja, und das ist das, was du gar nicht erwähnt hast, selbst wenn Düsseldorf was anbietet, seinerseits die Spiele gewinnen.
Mhm.
Darauf deutet gerade nichts hin. So, weil die Mannschaft hat ja nicht nur gegen Kiel jetzt ein knappes Spiel gegen einen guten Konkurrenten verloren, sondern sie haben ja auch in den Wochen davor, bis auf das Wiesbaden-Spiel, die, wie du richtig gesagt hast, einfach die formschwächste Mannschaft der Liga sind, haben sie zu Hause gegen Osnabrück verloren, Tabellenletzten. So, also das ist ja kein Zufall, sondern die funktionieren ja selber nicht und nichts spricht dafür, dass der HSV überhaupt genug Punkte holt, um Düsseldorf einzuholen, wenn die alles verlieren würden.
Na? Aber siehst du Düsseldorf genau, also St. Pauli genauso fragil wie den HSV?
Nee, überhaupt nicht. Aber St. Pauli.
Ja, ich bin ja gar nicht mehr beim HSV, ich bin mit St. Pauli.
Genau, St. Pauli hat jetzt gewonnen in Hannover. Das war sicherlich auch nicht leicht. Mhm. Aber davor haben sie 2-mal verloren und sie müssen noch nach Hamburg zum Derby. Da kann man vielleicht drauf hoffen, dass der HSV sagt, okay, zumindest dieses Spiel wollen wir positiv gestalten, um dann einen kleinen Lichtblick noch in die schwarze Teersuppe zu versenken. Aber natürlich sind sie nicht so schlecht drauf. Aber nochmal, es ist für mich realistischer, dass St. Pauli noch von Düsseldorf geärgert werden kann, als dass der HSV Düsseldorf noch ärgert. Weil es sind 5 Punkte. Ja. Düsseldorf hat das bessere Torverhältnis auf St. Pauli. Das heißt, nicht überragend viel, aber 6 Tore, lassen wir mal diesen Punkt dabei. Das heißt, wenn jetzt St. Pauli ein Spiel verliert, vielleicht im Volkspark, dann sind es 2 Punkte und dann reicht ein Unentschieden noch. Das heißt, eine Niederlage, ein Unentschieden reicht und dann ist Düsseldorf an St. Pauli vorbei. Was ich damit sagen will, ist, die sind nicht durch. Ne? Mhm. Und deswegen wird das Spiel auch im Volkspark vermutlich am 32. Spieltag für St. Pauli sportlich noch relevant sein, wenn Düsseldorf die Hausaufgaben macht. Und dann, klar, dann kannst du natürlich die Situation haben, dass zum einen entweder der HSV St. Pauli ärgert und sie eventuell in die Relegation müssen oder aber St. Pauli steigt im Volkspark auf. Das sind beides sehr brisante Situationen, die du da hast.
Hängt ein bisschen vom nächsten Wochenende ab. Wir sind ja von Kiel abgekommen, da müssen wir gleich hinterher. Ja. Aber St. Pauli am kommenden Wochenende gegen Hansa Rostock zu Hause, Düsseldorf bei Schalke 04. Das ist schon, das kann für St. Pauli ein sehr entscheidendes Wochenende sein, was das angeht.
Ja.
Lass uns ein bisschen Ordnung reinbringen und da mal von 1, 2, 3 alle mal einmal ein bisschen angucken als Mannschaft, nicht nur das Programm. Holstein Kiel ist sicherlich jetzt die Überraschung aktuell, die jetzt mit ihrer Serie den etwas modrigen Winter haben vergessen lassen. Haben jetzt 6 Spiele am Stück gewonnen, wenn ich das richtig im Kopf habe, alle zu 0. Also da sieht man, glaube ich, die große Stärke dieser Mannschaft, das enorm gut verteidigt und das gar nicht passiv, sondern auch wirklich nach vorne verteidigen, den Gegner lenken wollen, den Gegner aus dem Spielaufbau raushalten wollen und dann eben auch, sobald sie in der eigenen Defensive sind, sehr, sehr starke Strafraumverteidigung. Ich finde das lustig. Ich hatte jetzt vor dem Osnabrück-Spiel, war das, glaube ich, diese Geschichte gelesen, dass Marcel Rapp in der Kabine so ein Glücksrad hat. Und wenn die Spieler ein Spiel zu null bestreiten, dürfen sie an dem Glücksrad drehen und dann gibt es da Belohnungen. Also manchmal ein trainingsfreier Tag oder auch irgendwie was aus dem Fanshop. Ist so ein lustiger Mechanismus, ist so eine, quasi eine Lootbox für eine Fußballmannschaft. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert, aber das scheint die Mannschaft zu beflügeln, weil Holstein Kiel hatte mit Abstand die meisten Spiele zu null, haben 6-mal in Folge zu null gespielt, also die haben jetzt ein paar trainingsfreie Tage hoffentlich an ihrer Lootbox da sich erdrehen können. Das ist, glaube ich, die große Stärke und deswegen werden wir zum ersten Mal im kommenden Jahr einen Fußballverein aus meinem Heimatbundesland in der Bundesliga sehen, aus Schleswig-Holstein.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Also wenn man sich den Weg von Kiel in den letzten, eigentlich die letzten 10 Jahre eigentlich anguckt, und das war ja das, was du am Anfang gesagt hast, ist es einfach auch ein Ergebnis von kontinuierlicher Arbeit. Und die standen ja schon einige Male an dieser Schwelle. Ich glaube, es ist nicht die erste Herbstmeisterschaft, die sie geholt haben, dann immer irgendwann auch eingebrochen, an Relegationen gescheitert. Und eigentlich wäre es, wenn ich nicht so nah dran wohnen würde, das gleiche ein Heidenheim-Effekt. Von eigentlich sind die mir ziemlich egal, aber die sind vielleicht ganz lustig. Und die Truppe hat ja auch ihre lustigen Geschichten drumherum mit den beiden Spielern, die da bei Schalke nach dem Heimsieg gegen Osnabrück sich ins Auto setzen, um bei Schalke in der Kurve zu stehen, um dort um den Klassenerhalt mitzugrölen. Also die Truppe macht schon sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, sehr freue ich mich so ein bisschen darüber. Ich habe Bock drauf, auch wenn es wahrscheinlich so für die gesamte Liga, erste Liga einfach fast fatal ist jetzt, dass er nach Heidenheim jetzt auch noch Kiel da wird reinrutscht und so.
Die entdecken ja Spieler an anderen Orten, die da nicht so funktioniert haben teilweise, die dann eben noch diesen letzten Schritt bekommen.
Holtby. Wo denken sie die denn?
Ja, aber du hast ja auch über Schalke reden. Skripski haben jetzt einen Rote sich ausgeliehen, Becker, also der haben ja sehr viele Spieler, wo man auch schon gedacht hat, okay, den letzten Sprung haben die nicht geschafft, aber den schaffen sie in dem Kiel. Und was ich dann das Zweite, was ich super interessant finde, ist, dass sie auch auf der Trainerposition immer sehr, sehr progressiv gedacht haben. Also sie waren halt der Ersten, die halt Tim Walter in den Profibereich geholt haben, mit dem Erfolge gefeiert haben. Dann kam Ole Werner, der auch dann dadurch eben in den Profibereich gekommen ist. Marcel Rapp haben sie auch, glaube ich, aus der Jugend bei Hoffenheim geholt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Also auch da wieder ein Trainertalent geholt. Und das finde ich auch schön, wenn halt so ein Mut mal belohnt wird, Mut, Trainer zu nehmen, die eben nicht 1000 Jahre schon in diesem Karussell sind, wo du genau weißt, was du bekommst, sondern eben die auch was Neues ausprobieren, die was Neues bedeuten und die dann das auch schaffen. Das ist ja super spannend in der zweiten Liga, wenn du guckst, welche Trainer da ganz oben stehen dieses Jahr.
Ja, absolut. Und natürlich ist der Standort Kiel auch nochmal ein anderer. Also du kannst da in Ruhe arbeiten. Es gibt da wenig Unruhe von außen. Gibt da nicht 3 Tageszeitungen, die jeden Tag irgendwas schreiben wollen und im Aufsichtsrat nach Maulwürfen suchen. Sondern das ist halt da kannst du auf eine andere Art was aufbauen. Du hast weniger Mittel, dafür hast du mehr Ruhe. Und kannst auch vielleicht manchmal an Dingen festhalten, die nicht sofort funktionieren, hast da auch eine Geduld im Verein, die das ermöglicht. Und ich finde auch, dass Kiel diesen Aufstieg verdient hat, weil sie eben in den letzten Jahren immer oben mit dabei waren und diese Relegation damals gegen Köln auch fast so ein bisschen unverschuldet dann nicht funktioniert hat, weil die ja, ich meine, das war die Corona-Zeit, als der halbe Kader weg war und dann waren sie doch noch im DFB-Pokal im Halbfinale oder sowas. Also die haben zu der Zeit richtig Blut gelassen und unter anderen Umständen wären sie vielleicht damals schon hochgegangen. Ne? Das war wirklich ein bisschen Pech für Kiel. Und so, dass das jetzt durchaus auch verdient ist, das muss man dann auch anerkennen, gute Arbeit. Die werden hochgehen. Das will ich jetzt erstmal rausstellen. Herzlichen Glückwunsch nach Kiel. Ja, das wird man jetzt noch nicht annehmen, weil es noch nicht durch ist, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es klappt. Und das muss man erstmal sagen. Und dann im nächsten Schritt kann man drüber sprechen, was das für die Bundesliga bedeutet. Wenn jetzt Köln runtergeht und Kiel kommt, so, dann wird die Liga sicherlich nicht attraktiver werden, weil Kiel natürlich auch in einem Stadion spielt, was eigentlich nicht mal zweitligatauglich ist. Die spielen mit einer Sondergenehmigung. Und die werden jetzt auch nicht auf die Schnelle neue Stadion bauen können. Und es wäre auch völlig absurd, irgendwo umzuziehen. Wo müssen sie nach Hamburg ziehen oder so? Das wäre ja völlig absurd. Also, ja, ist natürlich jetzt nicht unbedingt attraktiv dann, aber das ist jetzt nicht mal unser Problem. Dafür wird die zweite Liga attraktiver und Kiel hat sich das verdient. Und die sollen sich hoffentlich auf eine gute Saison freuen.
Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, du hast es ja schon gesagt, der HSV wird sie nicht mehr einholen können. Das ist jetzt durch das Thema, auch wenn es theoretisch noch möglich ist, aber praktisch nicht mehr eigentlich. Fortuna Düsseldorf wird auch schwierig mit 6 Punkten und Torverhältnis ist ähnlich. St. Pauli ist noch direkt dahinter. Also sie müssten eigentlich nur St. Pauli weghalten und das halte ich für wahrscheinlich, weil auch St. Pauli, das muss man ja jetzt ganz deutlich sagen, zuletzt eben nicht diese Form halten konnte und nicht diese Stabilität in allen Spielphasen versprüht, die man von ihnen schon kannte zu Beginn der Saison. Man muss jetzt auch wieder sagen, Hannover hatte durchaus die Möglichkeiten, dieses Spiel für sich zu entscheiden gegen St. Pauli. St. Pauli hat dann auch teilweise gegen das, wie immer, sehr, sehr aggressive Pressing der Hannoveraner ist da geschwommen und haben da am Ende das Ding zwar gewonnen, aber ich finde nicht, dass das jetzt wieder ein ultrasouveräner Auftritt war, wo man sagen kann, okay, alle Sorgen sind vergessen, sondern da muss St. Pauli sich jetzt wirklich strecken, wo man auch das Gefühl hat, diese Schlüsselspieler, die sie sonst hatten, so ein Hartl zum Beispiel, Irvine im Mittelfeld, das ist nicht mehr ganz diese Geschichte, wie es am Anfang der Saison war.
Ja, sie haben ein, zwei Verletzte dazugekommen, ne? Die so ein bisschen die Stammformationen verändern. Das ist auch so ein Faktor. Es gibt bei anderen Vereinen sicherlich auch mehr Verletzungspech. Da ist St. Pauli ja, glaube ich, relativ glimpflich durch die Saison gekommen, was so das Fehlen auch eben von wichtigen Spielern angeht. Und zum Ende hin wird es dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube auch aufgrund des Restprogramms, sie haben jetzt, klar, also das Rostock kämpft ums Überleben, das ist das Ding. Und sie spielen aber zu Hause. HSV, klar, kann alles passieren, weißt du nicht vorher. Und dann hast du Osnabrück und Wien-Wiesbaden. Und ganz ehrlich, also Osnabrück,
da musst du's nach Hause
Osnabrück wird abgestiegen sein, vermutlich zu diesem Zeitpunkt. Die haben sich jetzt noch richtig tapfer gewehrt. Aber sie werden am 33. Spieltag vermutlich dann unten sein. Und dann hast du Wien-Wiesbaden, das muss man mal gucken. Dass in Wiesbaden, das könnte sein, dass die noch kämpfen. Ne? Dann geht's für die noch um was. Und das haben wir oft erlebt. In solchen Situationen, dann, dass da auch mal die Großen stolpern. Aber trotzdem glaube ich dran, dass St. Pauli, also.
Ja, es wird trotzdem, ich glaube, die nächsten beiden Spiele werden hart, weil das sind zwei auch schon für sich emotionale Spiele gegen Hansa Rostock, auch ein bisschen der Erzfeind von St. Pauli und dann das Derby in Hamburg. Das sind zwei sehr emotionale Spiele, die auch eskalieren können sehr schnell, sowohl auf dem Rasen als auch außerhalb des Rasens. Und dann kann man sich da schon diese gute Ausgangslage, die man hat, jetzt so ein bisschen verhageln. Und dann muss man plötzlich gegen Osnabrück und Wien-Wiesbaden wieder ran. Das ist ja dann auch was im Kopf arbeitet. Da müssen wir gar nicht reden. Klar, individuell, auch taktisch sind sie eigentlich in der Lage, so tiefstehende Gegner wie Osnabrück und Wien-Wiesbaden zu knacken. Aber das kann ganz schnell eine ganz, ganz fiese Situation werden. Gerade wenn wir jetzt dann den Sprung zum letzten der drei da oben schaffen, Fortuna Düsseldorf, die einfach auch in einer herausragenden Form sind. Die auch durch ihre herausragende Form momentan das Glück haben, dass die Spiele dann ihnen entgegenkommen, dass die Spiele für sie laufen. Jetzt auch wieder gegen Kräuter Fürth, wenig Ballbesitz, wieder 4-5-1, defensive Stabilität in Vordergrund gestellt. Aber dann irgendwann machen sie halt diesen Dosenöffner, irgendwann machen sie das 1-0 und schaffen dann auch das Ding relativ souverän bis zu Ende runterzuspielen, obwohl sie nicht brillieren, aber eben auch hier diese defensive Stabilität im Vordergrund haben, diese neu gewonnene. Und dieses ganz, ganz schwere Knacken auch wird jetzt, Schalke wird ein schweres Spiel, wegen der Gemengelage auch auswärts. Aber trotzdem ist das jetzt auch nicht der schwerste Weg. Zu Hause gegen Nürnberg, dann noch Kiel, auch noch ein wichtiges Spiel, und zu Hause gegen Magdeburg. Also das sind auch alles Gegner, die Düsseldorf mit der eigenen Stärke im Umschaltmoment, mit der eigenen defensiven Stabilität durchaus ärgern kann.
Und vor allen Dingen, auch wenn du das immer nicht gerne hörst und ich dann doch aber ein Verfechter davon bin, du merkst ja schon, dass also die jetzt wir in der Phase sind, wo die Köpfe nochmal anders eingeschaltet werden. Und Düsseldorf spielt ja, also dass sie so ein Ding gewinnen am Wochenende, das liegt ja auch daran, weil sie mental voll da sind und das Ziel haben. Das ist auch der Grund, warum Kiel so marschiert und auch der Grund, warum St. Pauli so struggelt. Weil du das Bewusstsein darüber hast, dass es jetzt wirklich ernst werden kann und du so souverän durch eine Saison gelaufen bist und auf einmal fängst an zu holpern. Da hat der Sieg in Hannover schon, glaube ich, auch ein bisschen was fürs Selbstbewusstsein getan. aber auch mit dem Bewusstsein, dass Düsseldorf hinter dir halt vor genau davor strotzt. So. Ja. Und deswegen wird dieses Spiel Schalke gegen Düsseldorf am Wochenende ein unheimlich spannendes Duell, weil rein auf dem Papier und rein sportlich, dass Düsseldorf natürlich klar gewinnen muss.
Ja.
Aber du jetzt auch auf einen Schalke triffst, das ein kleines bisschen mehr Ruhe und Souveränität bekommen hat durch das Wochenende und durch die Position in der Tabelle. Trotzdem glaube ich schon, dass Düsseldorf, also die werden Dritter werden, so, und die werden auch den da oben noch, die da vor ihnen noch ein bisschen ärgern.
Ja, ich bin sehr gespannt jetzt auf das Spiel gegen Schalke, weil Schalke einerseits zu Hause, die haben auch defensiven Emotionalität, bringen sie mit, die bestimmt ärgern kann. Düsseldorf aber dann wieder mit Ciolis, der ja der Schlüsselspieler ist, der einfach gerade alle Tore schießt und wenn er sie nicht schießt, bereitet er sie vor. Also da wirklich, der Schlüsselspieler hat jetzt gefehlt im vergangenen Spiel. Auch Tanaka hat gefehlt, das hast du schon gemerkt, dass die beiden schon wichtig sind für das Spiel und auch für die Auslösung der Offensive. Also Düsseldorf hat ein sehr, sehr gutes Ding und selbst wenn sie halt in die Relegation kommen, kommen sie da mit einem Hochgefühl rein. Also nicht so, wenn St. Pauli noch abrutscht in die Relegation, dann ist das so scheiße.
Mhm. Ja, genau.
Es in der Hand und wir haben es wieder versagt. Das wird dann, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Ja.
Aber Düsseldorf kann sich halt sagen, hey, wir haben halt mit dieser Siegesserie, da sind wir in die Relegation noch gekommen und jetzt rocken wir auch noch die Relegation. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Ausgangssituation.
Mhm. Ja, genau, absolut groß sein. Und trotzdem wäre das ein verdammt, also ich freue mich auf die Spiele. Das wird echt spannend am Wochenende.
Mhm.
So, Freitag St. Pauli gegen Rostock, da muss St. Pauli das machen, von dem du gesagt hast. Ne? Das ist emotional wichtig. Wenn die Mannschaft, wenn sie das Ding holen, dann hast du den Druck auf Düsseldorf. Und wenn du dann Düsseldorf auf Schalke am Samstagabend 20.30 Uhr hast, diese Halle, da wird brennen.
Ich
bin mir ziemlich sicher.
Leider nach Kosein nichts mehr gehört, weil in meinem Kopf macht er immer aus Kosein Kofeld, wenn du redest.
Mhm. Kofeld.
Tut mir leid, ja.
Kofeld, Kosein.
Kofeld, sein Kosein.
Jetzt bin ich mal gespannt, wie ihr das jetzt hier überbrücken wollt.
Kofeld wäre ja auch ein Trainerkandidat für zum Beispiel.
Oh, ist die schäbig.
Jetzt können wir uns einen ausrufen für Schalke. Keine Ahnung.
Hertha, da war auf jeden Fall Kandidat.
Ja, vielleicht mal zu anderen Zeiten.
Nee, jetzt gerade.
Also ja?
Das Gerücht war so ein bisschen im Raum.
Was interessant ist, weil beide komplett im freien Fall gewesen sind. Ne? Also Berlin wird nächstes Jahr, glaube ich, eine starke Rolle spielen. Ich denke, dass die investieren und auch Geld haben. Die würde ich fast schon mal vorgreifend, auch wenn man überhaupt nicht weiß, wie die Mannschaft aussieht, vom Gefühl her als einer der Aufstiegsfavoriten bezeichnen wollen.
Neben dem HSV.
Nee, ich glaube wirklich, dass Berlin, für die war das jetzt so ein einmal ankommen, einmal schütteln, neu aufstellen und nächstes Jahr, glaube ich, werden die eine gute Mannschaft haben.
Mhm.
Weil die einfach Geld haben. Also mein Gefühl ist, da ist ja dieser Investor drin und so und das ist ja bei Mannschaften wie Köln oder Schalke weißt du nicht genau, wie die sich aufstellen.
Ja, bei Köln hast du dann das Problem, dass die Transfersperre haben.
Ja, eben.
Bis im Winter, ne? Die können halt nichts. Und wenn da im Sommer jetzt wirklich, sprechen wir über Bundesliga auch noch, aber das wird richtig fatal. Das wird richtig fatal. Wenn da die Leistungsträger weggehen, dann ist das auf jeden Fall in Köln, dass sich eher da ansiedelt, wo Schalke gerade steht.
Haben wir an Bundesliga alles schon besprochen.
Genau.
Aber Hertha ist ein spannender Fall nächstes Jahr. Also nächstes Jahr wird es nicht einfach. Karlsruhe spielt eine sau starke Rückrunde.
Und das finde ich nämlich total spannend. Hier
total unter zum Beispiel.
Die sind ja auch auf Siegesserie gerade, ne? Ja.
Auf Siegesserie.
Ja.
Hannover auch. Da habe ich auch das Gefühl, dass die sich so langsam finden.
Paderborn ist eine Mannschaft, die sich jedes Jahr neu erfindet, von der, wo die ja jetzt, dadurch, dass sie im Niemandsland stehen, ja auch schon wieder ihre quasi, der Trainer ist ja auch berühmt dafür, die Talente durchzuprobieren, um mal zu gucken, was nächstes Jahr noch da ist. Welche Spieler gehen, wo kannst du eventuell also auch schon bereits nachrücken. Also da ist in diesem Niemandsland der Tabelle gerade so, hinter dem HSV, da braut sich was zusammen, was die nächste Saison nicht geiler, also für die Top-Teams nicht geiler macht.
Ja, auch so eine Kontinuität bei vielen Teams. Ich meine, Leitl wird in die dritte Saison, glaube ich, gehen mit Hannover, wenn ich das richtig habe. Eichner ist ja auch schon länger da in Karlsruhe. Kwasniok geht auch dann in sein drittes Jahr an Paderborn. Also da ist ja dann auch ein bisschen Aufbauarbeit schon erledigt. Und da werden jetzt versuchen, dann die Früchte zu ernten. Also ich will da gar nicht immer nur die Namen Schalke, die haben es, glaube ich, ganz schwer nächstes Jahr. Oder Hertha hören, sondern auch dann noch mal ein paar andere Namen.
Na,
so
klar.
Teams, die halt so langfristig einfach dann da sein können, wo Bochum vor ein paar Jahren war, wo Darmstadt letztes Jahr war.
Ja, das wird, ich finde, das ist dieses Mittelfeld dieser Liga ist richtig, richtig spannend. So, ja. Selbst bis runter zu Nürnberg, die jetzt ja auch so ein bisschen einknicken in der Saison gerade. Es ist ja auch eine Truppe, die jetzt im Sommer wieder ein bisschen Aderlass hat, weil Spieler gehen, aber die scheiße viel Kohle auf der hohen Kante hat für einen Zweitligaverein, um daraus etwas zu bauen. Selbst die werden wahrscheinlich irgendwie, wahrscheinlich noch keine Aufstiegsambitionen haben, aber auch schon in diesem Mittelfeld eine Rolle spielen, dass du keinen Bock hast, nach Nürnberg zu fahren, um Spiele zu spielen. Und da mischst du dann HSV, Hertha, Schalke, Köln. Boah, ich finde gut, dass wir noch nächstes Jahr zweite Liga haben.
Es wird in dem Fall unterhaltsam und spannend werden. Ja. Lass uns mal gucken, wer noch dabei sein kann in dieser sehr, sehr spannenden zweiten Liga. Denn der Abstiegskampf ist sehr, sehr eng. Wir haben, fangen wir mal ganz unten an, Osnabrück, die sich wirklich wehren. Und alles geben. Es wird am Ende vermutlich nicht reichen, weil es sind 7 Punkte bis zur Relegation plus Torverhältnis. Aber danach Kaiserslautern 30, Rostock 31, Wiesbaden 32, Braunschweig 34, haben sich ein bisschen befreit. Schalke 36 und vor allem Magdeburg, kurzes A, die haben jetzt gepunktet, das war wichtig, weil die auch überhaupt nicht in Form waren und drohten da knallert nochmal mit reinzurutschen. Kann man schwer vorhersehen. Also das ist, sind fast alle noch mit drin.
Ich finde 5 Punkte von Rostock auf Schalke, das ist zu viel für das, wie Rostock aufgestellt ist. Vor allem, wenn ich dann meine Rostocker befrage und die selber sagen so, Klassenerhalt, boah, bei uns ist ja nicht mal ein Spieler, der im Moment das Gefühl auf dem Platz versprüht, dass er eine Mannschaft mitzieht. Und das riecht dann so ein bisschen danach, dass also und Braunschweig hat ja jetzt auch gegen Osnabrück gezeigt, und die spielen ja schon seit Wochen viel, viel besseren Fußball, als der Tabellenplatz es hergibt. Und da ist auch ein Selbstbewusstsein vorhanden. Ich auch wenn das die noch näher dran sind, nur 3 Punkte sind, aber so meine imaginäre Grenze setze ich irgendwo zwischen Braunschweig und Wiesbaden, dass ich Wiesbaden, Rostock und Lautern um diese beiden vakanten Plätze wahrscheinlich am Ende das Kopf-und-Kopf-Rennen geben werden. Ja. Und da muss man ja sagen, ist Kaiserslautern ja eigentlich am besten aufgestellt, hat aber die letzten beiden Spiele beide Male im Prinzip hergeschenkt. Sonst würden sie nämlich auch schon da stehen, wo Schalke steht.
Ja, auch wieder ganz saublöde jetzt gegen Wiesbaden, wo du einen Gegner im Griff hast und den dann auch wieder stark machst, indem du viel zu defensiv dann spielst. Klar, du willst das 1-0 über die Zeit retten, aber ich glaube, das war unnötig in diesem Spiel. Das war nicht so richtig, hat nicht so richtig Sinn ergeben gegen einen Gegner wie Wiesbaden, der ja auch psychisch sehr angeschlagen gewirkt hat nach diesem 1-0. Friedhelm Funkel, ich habe das Spiel nur in der Konferenz gesehen und dann vor allen Dingen nach dem Spiel Friedhelm Funkel, wie er dann sehr kämpferisch war, so dieser kämpferische Auftritt, den er dann dargebracht hat, während ich das gesehen habe, wo er noch gesagt hat, ey, ich wurde in Köln damals auch abgeschrieben, als wir 1-4 3 Spieltage vor Schluss also verloren haben, dann haben wir noch den Klassenerhalt geschafft und notfalls gehen wir den Weg über die Relegation. Also der will auf jeden Fall, nur the trend is not their friend.
Vor allen Dingen mit dem Restprogramm, ne? Also Holstein Kiel jetzt auswärts. Die kassieren keine Tore. Weiß ich nicht, Digga. Dann hast du Heimspiel gegen Magdeburg.
Ja, Magdeburg, die haben jetzt auch am Wochenende gegen Rostock.
Ja.
Bisschen pragmatischer gespielt, als man es von ihm gewohnt ist. Mit deutlich weniger Ballbesitz als sonst. Also die sind auch in diesem Abstiegskampfmodus angekommen. Die sind auch schwierig, glaube ich, aktuell.
Dann das große Duell mit der Hertha in Berlin am 11. Mai, am 33. Und letzter Spieltag zu Hause gegen Braunschweig. Die haben es ein bisschen in der Hand, aber also irgendwo müssen sie halt schon zumindest diesen einen Punkt auf Rostock aufholen und idealerweise auch die 2 auf Wiesbaden, wenn sie es denn schaffen wollen. Ja. Aber klingt auch eher, wenn, dann nach Relegation.
Ja, aber ich glaube schon, du hast ja gerade schon gesagt, die 3 unten, die machen das aktuell unter sich aus. Braunschweig auch am Wochenende wieder ganz souveräner Auftritt gegen Osnabrück. Früher ist 1-0-Führung, dann aus einer stabilen Defensive gemacht. Osnabrück hatte, glaube ich, am Ende 70% Ballbesitz. Weißt du schon, was da geschehen ist in dem Spiel, wenn der Tabellenletzte da mit 70% Ballbesitz 3-0 abgeschossen wird, dass das nicht deren Metier ist ja auch völlig klar. Aber Braunschweig, die haben halt genug Form, um da noch diese 3-6 Punkte zu holen. Und dann musst du halt wirklich unten gucken, wer von den dreien.
Ja, und dann ist Wiesbaden mit 3 Heimspielen bestückt. Ne? Das war, ich habe das gerade mir mal angeguckt, die spielen gegen Fürth, Kiel zu Hause, jetzt 2-mal hintereinander. Dann in Braunschweig und im letzten Spieltag zu Hause gegen St. Pauli. Haben aber natürlich auch noch 3 richtige Klopper, also 2 richtige Klopper.
Fürth ist nicht schlecht drauf. Jetzt, die haben ein ganz gutes Spiel gemacht gegen Düsseldorf auch. Also die geht's um nichts mehr, aber die würde ich jetzt auch nicht abschreiben. Klar, das ist wichtig, dass sie zu Hause spielen. Aber dann Kiel, Braunschweig, Pauli. Also kommt natürlich darauf an, ob es für St. Pauli noch um was geht. Am letzten Spieltag oder ob die besoffen sind, weil sie aufgestiegen sind. Kiel, glaube ich, am 32. Vielleicht gehen die da sogar hoch. Weiß man nicht. Also es ist schwierig für Wiesbaden. Und dieser Punkt in Kaiserslautern war Gold wert.
Ja.
Also aus Wiesbadener Sicht war das unfassbar wichtig. Weil wenn die jetzt zurückgefallen wären und mit einer Niederlage wären sie
16.
Na, lass mich mal kurz gucken. Ja, sie wären 16.
Aber Kaiserslautern wären vorbeigezogen. Das ist, glaube ich, das wäre die Geschichte gewesen. Kaiserslautern war ja eigentlich bis zur 75. Minute auf einem guten Weg vorbeizuziehen. Und eben.
Genau, und dann glaube ich, dass Wiesen-Wiesbaden mit dem Restprogramm Schwierigkeiten hätte, die Lücke nochmal zu schließen. Aber Kaiserslautern, auch hast du ja auch gerade gesagt, auch ein schwieriges Restprogramm. Die haben halt Magdeburg zu Hause, das wird vielleicht das Schlüsselspiel. Das müssen sie einfach gewinnen, da müssen sie was holen.
Ja. Und dann kannst du auch mal hoffen, dass du irgendwie so ein Schalke nochmal mit reinziehst, vielleicht ein Braunschweig mit reinziehst, vielleicht. Aber momentan sieht das nicht danach aus. Nee. Momentan merkt man ja schon daran, dass wir heute relativ wenig über Schalke reden, dass die sich jetzt mit diesem Unentschieden in Elversberg dann nochmal einen großen Gefallen getan haben. Mhm. Ich glaube, gerade der Sieg letzte Woche gegen Nürnberg, der war sau wichtig. Und das ist ja auch das, was wir vor zwei Wochen gesagt haben. Die Heimspiele müssen sie gewinnen. Das schaffen sie regelmäßig und damit schaffen sie es auch dann in Richtung der 40 Punkte. Mhm. Jetzt müssen sie nur eins ihrer beiden Heimspiele gewinnen, dann sind sie eigentlich gerettet.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Sehe ich auch so. Trotzdem ist es spannend, da ganz unten drin. Und wie gesagt, wenn Osnabrück ein bisschen früher angefangen hätte zu punkten, dann wären die auch noch in der Lotterie mit dabei. Das ist ein bisschen schade eigentlich, dass das so spät begann, gefühlt. Gut.
Haben wir noch was? Schalke seit 4 Spielen ungeschlagen, ne?
Was? Ja.
Ist ja richtig ein Run, den sie gerade haben. Mal gucken, wie sich das ausfühlt. Naja, das war die letzte kleine Info.
Gut. Ich habe noch eine kleine Sache, dann moderieren wir das ab. Mhm. Gab es das jemals, dass in 2 Jahren hintereinander ein Aufsteiger in die dritte Liga, in die zweite Liga weiter aufsteigt? Das ist ein sehr spezifischer Fall, aber ich finde das so krass, dass jetzt auch in diesem Jahr in der dritten Liga wieder mit Ulm und mit Münster 2 Aufsteiger direkt wieder um den Aufstieg mitspielen.
Also in der dritten Liga, ohne dass gab es das häufiger?
Ja.
So, da ist die Durchlässigkeit häufiger.
Das ist halt eine hohe Durchlässigkeit, ja.
Ja. merkst du dann auch immer gleich in der zweiten Liga, wenn es dann gleich wieder in den Keller geht in der Regel.
Ja, also das habe ich auch neulich gesehen. Tabelle mal angeschaut von der dritten Liga. Das ist schon echt interessant. Die spielen da alle eine gute Rolle, die Aufsteiger.
Ja, ich verfolge es leider nicht so. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, woran es liegt oder was Ulm besonders toll macht. Aber es ist ja schon auffällig dann, dass da eben vorne so viele Teams dabei sind, die neu in der Liga sind.
Ja, da können wir nochmal ganz kurz euch, die Tabelle haben wir nicht vorliegen, aber sagen, was der Stand der Dinge ist. Wir haben ja 20 Vereine in der dritten Liga. Das heißt, es gibt 38 Spieltage, 34 sind schon absolviert. Ulm als Aufsteiger. Die waren ja schon mal in der ersten Liga, hatten ja schon mal so einen Run unter, war das nicht Ralf Rangnick sogar?
Ja.
Mit 65 Punkten auf Platz 1.
Dann, solche Spiel, dieser Schiedsrichter, Skandal.
Dann kommt Jahn Regensburg, die auch Fahrstuhlmannschaft sind, so ein bisschen, mit 61 Punkten. Dann Preußen Münster, was du gerade angesprochen hast, auf dem Relegationsplatz als zweiter Aufsteiger. Und auch der dritte Aufsteiger unter Haching ist auf Platz 11, jenseits von allen Abstiegssorgen.
Ja, nur VfB Lübeck als 19. hier unser.
Ja.
Der noch in der Region hier.
Das liegt. Stimmt.
Aber gut, die Regionalliga Nord gilt ja sowieso als Spielschwächter zusammen mit der Regionalliga Bayern.
Dynamo Dresden hat einen Trainer rausgeschmissen. Mhm. Markus Anfang ist geflogen. Ja. Also es wird noch spannend rund um Preußen oder Dynamo Dresden auf Platz 3.
Ja, dann gucken wir mal.
Also ich bin immer noch ein Fan von Relegation Dynamo Dresden gegen Hansa Rostock.
Mhm. Alter Schwede, ey.
Boah. Da brennt der Baum. Beide Stadien kannst du danach neu bauen.
Ja, das wird krass. Ja, also, so oder so, spannend überall. Spannend natürlich auch in der ersten Bundesliga. Da sehen wir uns am Montag wieder. Obwohl da eigentlich fast alles entschieden ist, bis auf ein bisschen Abstiegsplatz vielleicht. Ansonsten hat man das Gefühl, die spielen das so.
Schön, dass du mich immer wieder dran erinnerst.
Ja, Glückwunsch an den Klassenerhalt. Von mir und der Deichstube. Ich mach eine Kolumne in der Deichstube. Gratuliere SV Werder. Ja, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir freuen uns über eure Kommentare. Wer glaubt ihr, macht das Aufstiegsrennen? Wer spielt Relegation? Wer geht direkt rauf? Wer geht runter? All das wollen wir von euch wissen. Und dann schön abonnieren und wieder einschalten am Montag. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.